Könnt ihr mich hören? Super. Wow. Also vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Zeigt sich wieder mal, dass irgendwie so ein reißerischer Titel füllt den Saal. Ich hoffe, ich werde eure Erwartungen, naja, übertreffen. Mal schauen. Dann erstmal zu mir. Wer bin ich? Ich bin Dan Schermak. Ich bin Entwickler bei der SUSE. Ich mache so ein bisschen Softwareentwicklung, mache so ein bisschen Release Engineering, mache ein bisschen QA, manchmal schreibe ich Doku, manchmal mache ich andere Sachen. Ich mache Dinge in der Fedora-Community, in der OpenSUSE-Community und ich mache so diese ganze Open-Source-Geschichte inzwischen seit, ja, eigentlich 5 Jahren professionell und dachte mir, ja, mein Studium hat mich darauf irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Und eigentlich wäre es ganz nett, dazu mal was zu erzählen. Wer sich danach der Meinung ist, er möchte mich irgendwo online noch stalken, da findet ihr das oder auch nicht. Aber worum soll es heute gehen? Also erstmal der Punkt so richtig, warum eigentlich? Ich schätze mal, jeder von euch wird hier irgendeinen Grund dafür haben, sonst wärt ihr nicht hier. Dann schauen wir uns an, so die erste Rolle, die man meistens so reinschlittert in der Open-Source-Sache, ist erstmal irgendwie beizutragen. Dann wird man möglicherweise irgendwann tatsächlich auch Maintainer von einem Projekt. Und dann noch so ein paar Tipps, wie kann ich dafür sorgen, dass das Ganze nicht so, dass ich dabei auch tatsächlich nicht ausbrenne. Und hoffentlich überziehe ich nicht so fürchterlich, dass wir auch zu Fragen kommen. Gut, aber die erste Frage wäre halt, ja, warum denn eigentlich? Und wie ich bereits gesagt hatte, mir hat jetzt mein Studium so konkret nicht dazu geholfen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Physik studiert und jetzt nicht unbedingt Informatik, aber zumindest die Infovorlesungen, die ich mitgemacht habe, die hätten mir da auch nicht weitergeholfen. Und wenn man einfach so anfängt, bei Open Source beizutragen, endet das halt leider relativ schnell so hier. Aus den verschiedensten Gründen. Unter anderem eben, weil man nicht weiß, wie man mit den Leuten zusammenarbeitet, weil es komplett verschieden ist, in einem Team zu arbeiten mit Freiwilligen, die das nur aus Jux machen und dann irgendwo beitragen möchte, weil man sich zu viel aufbürgt und dann einfach ausbrennt oder weil es irgendwann aufhört, Spaß zu machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an, den ihr auch vielleicht schon an den Slides erkennt. Englisch ist überall. Die Slides sind auch, das ist auch natürlich eine Lektion, dass die Slides auf Englisch sind, nicht etwa, weil ich zu faul bin, sie zu übersetzen. Aber das ist auch, wenn man irgendwas mit Open Source macht, wird man auf Englisch kommunizieren. Und viele der Vorlesungen heutzutage sind auch immer noch auf Deutsch. Ich hoffe, dass sich inzwischen überall so langsam durchsetzt, dass man auch mal einen Master auf Englisch macht. Und ich würde auch jedem mal empfehlen, wenn ihr englische Weiterbildung machen könnt, ein Auslandsjahr, ein Auslandssemester, dann macht das, weil alle schreiben miteinander auf Englisch. Und je besser man die Sprache beherrscht, die meiste Dokumentation wird halt zuerst auf Englisch geschrieben. Mit Kollegen schreibt man auf Englisch, mit Kontributoren schreibt man auf Englisch. Und je besser man die Sprache kann, desto weniger versteht man sich. Aber. Bitte? Ja, oh, Entschuldigung. Ja, words are hard. Aber. Dieser ganze Vortrag, ursprünglich hatte ich halt mal irgendwann die Idee so, ja, ich habe jetzt festgestellt, jetzt entwickelt man seit ein paar Jahren vor sich hin und könnt einem irgendwie so viele Dinge erzählen über wie, so mal, man kommt irgendwie aus der Uni mit so schönen Vorstellungen, wie die Welt funktioniert und dann stellt man halt so fest, dass, ja, ich kann so viel testen, wie ich will und in der Produktion explodiert es mir halt trotzdem. Und sobald man anfängt, irgendwie an echte Infrastruktur anzufassen, dann stellt man fest, das ist ganz viel Duct Tape, ganz viel Kaugummi und sehr, sehr viel Magic. Und ja, was halt so heutzutage alles genutzt wird. Und das ist am Ende des Tages allerdings uninteressant, weil die Technologie wird kommen und gehen. Manche wird halt leider bleiben, wenn man jetzt zum Beispiel C++ nicht mag. Das werden wir auch so auf kurz oder lang nicht los. Aber in Open Source wird sich eine Sache nicht ändern. Und das ist, dass man mit Menschen zusammenarbeiten muss. Das ist auch in Firmen so. Aber in Firmen hat man eine HR-Abteilung, die sich dann eventuell um Dinge kümmern kann. Wenn man in Open Source arbeitet, dann hat man ganz spannende Probleme, wie das meine Motivation ist nicht unbedingt die Motivation von den Personen, die sonst bei dem Projekt mitarbeiten. Ich mache das vielleicht aus Jux und Laune und irgendwer wird dafür bezahlt oder andersrum. Höchstwahrscheinlich haben wir auch gar nicht den eigenen Arbeitgeber. Und wenn man Glück hat oder Pech, wie man es sieht, dann kommen die Leute auch aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für sämtliche Missverständnisse und macht's eventuell äußerst schwierig, da mit Leuten zusammenarbeiten zu können, weil man sich einfach komplett missversteht. Und durch verschiedene Kultur kommt natürlich noch die Sprachbarriere dazu. Und dann gibt's natürlich, weil wir halt auf der Erde sind und sowas wie Zeitzonen haben, kriegt man auch noch Zeitzonen mit schön dazu. Das ist auch noch so ein wundervolles Problem. Wenn man dann auf die Idee kommt, irgendwie so ein Weekly Call zu machen, dann so, ja, wann mache ich denn das? Ich habe Leute in Amerika, ich habe Leute in China, ich habe Leute in Australien und in Indien. Dann gibt es exakt keine Uhrzeit, die für irgendwen nicht total scheiße ist. Und was halt, das möchte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, weil man damit eventuell auch einfach Leute ausschließt. Also es passiert hin und wieder, höre ich von Leuten aus Indien immer mal wieder, die wollen irgendwo zu Open Hours hinzugehen und stellen dann fest, ja, das ist halt bei mir 3 Uhr nachts. Aber sorry, da stehe ich halt einfach nicht auf. Und gut, das heißt, wir haben halt eine große Zahl an Unterschieden im Vergleich zu jetzt wirklich einem Projekt, wo man vielleicht in der Uni mit Leuten zusammenarbeitet oder in einer Firma. In einer Firma, wenn man da Probleme hat, dann geht man halt zum Teamleiter und der Teamleiter löst das hoffentlich. Und bei einem Open-Source-Projekt, ja, nehmt bitte meinen Patch. Nö. Gut, aber dann schauen wir erstmal, wie können wir da einsteigen und das Ganze möglichst nicht frustrierend machen. Also üblicherweise, wenn man irgendwie mit Open Source anfängt, fängt man erstmal als Contributor an. Ich finde, dass somit das Wichtigste ist, wenn man jetzt wirklich Open Source Neuling ist, sich zu überlegen, warum will ich das machen? Mir ist schon sehr, sehr häufig passiert, dass ich irgendwie so in Newcomer-Kanälen, Newcomer-Foren war. Dann kommen Leute meistens noch irgendwie so Erstsemester, Zweitsemester an, springen rein und sagen, ich will hier rein, ich will hier unbedingt was machen. Aber haben halt nicht so richtig eine Idee, was, und haben auch nicht so eine gute Idee, warum. Dann stellen die relativ schnell fest, ja, die einfachen Aufgaben, die sind alle abgegrast und ich kann schon was machen, aber das wird halt ein Riesenaufwand und da muss man dann schon irgendwie am Ball bleiben. Und wenn man nicht wirklich eine gute Motivation hat und einem nicht sehr viel dran liegt, dann lässt man es auch sehr schnell bleiben. Das wäre halt schade, weil die Leute versuchen es dann oft auch nicht nochmal. Also es ist schon gut, wenn man sich vorher mal überlegt, warum will ich denn das überhaupt machen? Das kann auch, von mir aus ist es auch, ich will auf dem Lebenslauf haben, ich habe zu diesen und diesen Projekten beigetragen. Das macht sich auf jeden Lebenslauf auch super. Also wenn ich irgendwo Leute in ein Jobinterview reinkriege und die können mir zeigen, ja, ich habe schon folgende Patches in den Linux-Kernel reingebracht, das ist ehrlich gesagt für mich viel wichtiger, als wenn irgendwer einen Elite-Uni-Abschluss hat. Aber ich bin auch nicht der Hiring-Manager, also kommt nicht zu uns und sagt, Dan hat das und das gesagt. Dafür kann ich nicht garantieren. Gut, und wenn ihr dann irgendwie zu einem Projekt euch ein Projekt ausgeguckt habt, welches, da schauen wir gleich danach. Es ist immer sinnvoll, sich erstmal vorzustellen. Nicht, dass man mit irgendwas anfängt, sich so denkt, ach, diese Software, die hat das und das Feature nicht. Ja, fange ich mal einfach an, dran rumzuprogrammieren, verschwindet für einen Monat in seinen Keller, macht Dinge und taucht dann plötzlich auf und schickt jemanden so einen 1000-Zeilen-Patch. Dann wissen die Leute erstmal nicht, wer ist das? Was wollen die? Was will diese Person? Und dahingehend empfiehlt sich auch erstmal klein anzufangen und vielleicht nicht zuerst die Welt ändern zu wollen. Also als Maintainer finde ich es immer schön, wenn Leute mir Patches schicken, aber wenn die mir gleich die Hälfte der Architektur umschmeißen, dann denke ich mir so, ich mache das ein bisschen länger als du, hättest vorher fragen können, weil das will ich halt nicht. Danke, dass du dir die Arbeit gemacht hast, daher macht erstmal klein, weil ansonsten, ich weiß, das ist dann als Contributor auch unglaublich frustrierend. Man macht irgendwas Großes, hat sich so viel Mühe gegeben und dann sagt der Maintainer, sorry, will ich aber nicht, weil Grund XY. Und da ist halt besser, erstmal vorher mit den Leuten zu reden. Und halt auch erstmal in dem richtigen Projekt sich da was auszusuchen. Naja, empfiehlt sich halt auch immer irgendwas, wo man selber eine sehr große Motivation hat. Und irgendwas, was Contributions will. Weil Open Source bedeutet nicht, dass einfach jeder wirklich was reinschieben kann. Open Source bedeutet ja auch wirklich nur, dass wenn ich das Produkt erwerbe, kriege ich den Quelltext dazu. Das heißt nicht, dass die und dass ich unter bestimmten Lizenzvoraussetzungen darf ich dann diesen Quelltext weiterverwenden. Das bedeutet nicht, dass dieser Quelltext auf GitHub liegen muss. Und das bedeutet halt auch nicht, dass das Projekt unbedingt meine Patches haben möchte. Ich finde das persönlich eher schlecht, wenn jetzt ein Projekt sagt, wir nehmen aber keine Patches. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und wenn ein Projekt einfach sagt, ja, das ist uns zu viel Aufwand oder wir wollen das nicht verantworten wollen, das ist deren Entscheidung und zu sowas beitragen zu wollen, ist natürlich vollkommen sinnlos. Es gibt nur dummerweise auch Projekte, die sagen das so nicht öffentlich, werden dann aber meistens von einer Firma betrieben. Erkennt man dann auch, wenn man sich so die Commit History anschaut und dann sieht, ja, das sind alles Firmenangestellte und Pull Requests von allen anderen, die bleiben einfach links liegen. Habe ich versucht, macht keinen Spaß, tut das nicht. Sucht euch irgendwas aus, was eine aktive Entwickler-Community hat. Ja, und was ist so eine Community? Das hört sich immer so hochtrabend an, aber meistens ist es halt einfach ein Haufen Leute, die irgendwas machen mit manchmal gibt es tatsächlich, also bei größeren Communities gibt es auf Onboarding-Prozesse und irgendwie Channels, aber es gibt auch einen großen Haufen Projekte, da kommt man in die Community rein, indem man halt einfach auftaucht und mit beiträgt. Und irgendwann fangen einen die Leute an zu vertrauen und fragen einen nach Reviews und bitten einen um Hilfe. Man hat halt ein gemeinsames Ziel. Und wie gesagt, es gibt halt auch nicht immer so richtige eindeutige Regeln, wie man da reinkommt. Kommt halt auch immer auf das Projekt drauf an. Es empfiehlt sich, wenn man dann selber irgendwann ein Projekt betreibt, schon vielleicht sowas zu etablieren, aber es ist halt auch nicht die Regel. Und man wird halt auch feststellen, wenn man mal so Teil einer Community wird, dass Leute kommen halt auch und gehen auch, oft auch ohne irgendwas zu sagen. Das ist immer schade, aber das Problem ist, naja, das Leben geht halt weiter. Und dummerweise kommt es halt auch vor, dass Leute, naja, kriegen Kinder, haben einen schweren Job. Manche sterben leider auch und das macht alles nicht so, und das kriegt man teilweise halt auch in so einer Community nicht mit. Na, das Wichtige in einer Community ist halt auch Kommunikation. Das ist das, wo es oft scheitert, und um es natürlich noch komplizierter zu machen, gibt es halt auch verschiedene Kommunikationsformen, die auch für verschiedene Sachen eingesetzt werden sollten. Also der Klassiker ist halt die asynchrone Kommunikation über Mailinglisten, Foren oder sowas. Da empfiehlt es sich, dass es halt irgendwas, was tendenziell persistent bleibt. Da empfiehlt es sich, Sachen zu diskutieren, wo tendenziell alle irgendwas mit beitragen wollen, eben im Hinblick auf Zeitzonen und wo man irgendwelche größeren Entscheidungen auch später nachschauen kann. Halt im Gegensatz zu sowas wie einem Chat oder einem Voice Call. Also man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt im IRC eine große architektonisches Redesign diskutieren, weil mein Kumpel in China oder in Sydney, der schläft gerade und der weiß vielleicht was ich nicht weiß. Das gehört dann halt ins Forum. Aber jetzt meine Frage, weiß irgendwer, wie ich das und das baue? Das gehört tendenziell eher in so einen Chat rein. Was in keins von beiden gehört, sind Bug Reports also das ist auch immer super, Bug Reports per Chat. Danke, geh bitte auf GitHub, mach dir da ein Issue auf oder Bugzilla. Und auch man kann auch überlegen, ob man getrennte Bug- oder Issue- oder Feature-Tracker hat, aber alles halt in seinen Platz. Wenn man dann irgendwann auch mal selber so ein Projekt betreibt, für jedes bitte eins. Also es ist schön, wenn ein Projekt auf allen Plattformen ist, aber wenn die Hälfte der Leute ist auf Matrix, die andere auf Discord, ein Teil ist noch auf Telegram, da verliert man einfach schnell einen Überblick. Und wenn es dann tatsächlich um die Kommunikation an sich ist, empfehle ich auch, versucht es simpel zu halten und versucht es nicht irgendwie, versucht es eindeutig zu halten. Das wunderschöne Beispiel ist zum Beispiel folgendes. Was meint der Autor davon? So, ja, wenn ich das ausspreche und ich und jetzt die schon mal schon mehr mit, die etwas bewanderter sind oder mehr das Privileg hatten, mal ein bisschen mehr sich mit Englisch zu beschäftigen, wenn ich halt sage, yeah, right, dann meine ich es vielleicht sarkastisch. Wenn ich es anders ausspreche, meine ich es vielleicht, ist es einfach nur eine Bestätigung. Was mein ich denn hier? Am besten die Sachen so formulieren, dass sie eindeutig sind. Und nicht versuchen irgendwie, bitte keine sarkastischen Texte zu schreiben. Das verstehen vielleicht die Engländer und die Amerikaner, deren Muttersprache das ist, aber jemand, dessen Muttersprache das nicht ist, der hat das, an dem geht das komplett vorbei und dann versteht man sich einfach nur falsch. Und wehe, die Person hatte auch noch dazu nicht das Glück, Englisch in der Schule lernen zu können. Also dann ist man einfach komplett verloren. Und es empfiehlt sich auch einfach, nett zueinander zu sein, weil die meisten Leute haben tatsächlich nicht schlechte Intentionen. Ich würde da jetzt einfach mal in folgenden Paradigmen hinschmeißen, für das, dass ihr mich bitte nicht steinigt. Ja? Es gibt keine schlechten Menschen, natürlich mit Ausnahmen, weil wir haben alle irgendwie einen Geschichtsunterricht gehabt und da gibt es schon diverse Ausnahmen. Ich meine es einfach nur in dem Hinsicht, wenn man liest irgendwas, man denkt sich, boah, was für ein Vollidiot. Vielleicht erstmal kurz durchatmen und sich überlegen, okay, was ist vielleicht wirklich die Motivation dieser Person? Weil ich sage, ja, die Person ist doof, dann reduziere ich das Problem für mich einfach völlig, weil die ist ja doof, dann muss ich jetzt nicht mehr zuhören, muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Ich aber versuche nachzuvollziehen, was ist tatsächlich deren Problem, kommt man, erstens ist man nicht auf die Person sauer, vielleicht haben die es auch gar nicht so gemeint, vielleicht können die Sprache nicht so gut, vielleicht ist es in deren Kulturkreis auch einfach normal, das so zu formulieren oder vielleicht können die auch einfach nur schreckliche E-Mails schreiben. Ich kenne auch so ein paar Leute, wenn die mir eine E-Mail schreiben, denke ich, boah, wenn ich den sehe, der bringt mich um. Und dann sehe ich den, total freundlicher Mensch, schreiben halt einfach nur grässliche E-Mails. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Vollpfosten, dann kommen wir nicht weiter. Ja? Und das sagt sich von mir natürlich auch sehr einfach, weil wenn ich so eine E-Mail kriege, da kriege ich auch erstmal einen roten Kopf, aber da empfiehlt es sich, mal einen Schritt zurück von der Tastatur zu nehmen und mal durchatmen. Ja, Tastatur kann man auch zerschlagen, wenn die billig war und man noch ein paar Ersatztastaturen dabei hat. Aber so die Dinge ruhig zu sehen, hilft schon. Und das erfordert wie viele Sachen einfach Training. Das war, als ich angefangen habe, war das auch noch viel, viel schwerer. So, ja, und irgendwann wird man vielleicht auch mal so ein bisschen Maintainer von einem Projekt. Und als Maintainer kriegt man irgendwann so die schwierige Aufgabe, man muss lernen, auch Dinge aus der eigenen Hand zu geben. Man kann natürlich, es gibt auch genügend Projekte, da ist wirklich ein Maintainer oder ein oder zwei Maintainer und die machen wirklich alles, aber dafür braucht man eine richtig harte Haut und muss auch sagen, also ich glaube, ein relativ gutes Beispiel ist zum Beispiel Lua. Das hat, glaube ich, im Moment immer noch nur so ein oder zwei oder drei Entwickler. Also sind garantiert nicht mehr als drei. Das Ding gibt es schon seit den 90ern. Aber die sagen halt knallhart, das ist unsere Scope und mehr wollen wir nicht und mehr brauchen wir nicht und mehr kommt hier auch nicht rein. Und das ist so ein Ding, das wollen viele Projekte auch einfach nicht, weil die wollen auch mehr haben und irgendwann wächst es einem sonst über den Kopf. Und wenn ihr wirklich versucht, als Maintainer alles selber zu machen, das wird euch irgendwann über den Kopf wachsen und irgendwann werdet ihr daran kaputt gehen. Und das wäre zum einen sehr schade und zum anderen ist auch sehr schlecht für euch. Ja, und jetzt kommt leider der abschreckende Teil. Als Maintainer müsst ihr so diesen ganzen schrecklichen, langweiligen Teil machen, wie Infrastruktur, Dokumentation, ihr müsst irgendwie Leute onboarden, ihr müsst schauen, welche Bug-Reports sind denn überhaupt valide, weil, ja, nur weil ein Nutzer einen Bug findet, heißt es auch nicht, dass es die aktuelle Version ist oder dass es, dass der Nutzer nicht auch irgendwelchen Quatsch gemacht hat. Eventuell müsst ihr euch auch Gedanken machen, ja, meine Infrastruktur, die kostet halt auch Geld. Das will ich vielleicht, wenn man jetzt das Privileg hat, in der westlichen Welt zu leben, hat man meistens noch ein bisschen Geld über, aber das Glück haben halt nicht alle. Man muss dann halt auch noch in Foren schauen. Da hat man auch immer mal so den Spaß, dass sich irgendwelche Trolle anmelden und einem versuchen, Kryptowährungen anzudrehen und so ähnlichen Quatsch. Man hat mit Legal Issues zu kämpfen, und wir wissen ja alle, wie billig Anwälte sind. Und selber irgendwie so Anwaltszeug zu machen, ist auch immer sehr schön und das will man auch nicht unbedingt machen. Das ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich, um es einfacher zu tun. Ja, und es empfiehlt sich auch mal so als Projekt Releases zu machen, weil so, ja, nimmt doch einfach die Version aus dem Main Branch. Mögen auch nicht unbedingt alle. Ja, und da mag man auch vielleicht sagen, okay, wann machen wir ein Release? Und das muss man zwischen Leuten hin und her koordinieren, wenn die Leute sich koordinieren lassen wollen. Ansonsten muss man halt da irgendwie drumherum arbeiten. Und weil ich schon sagte, Lizenzen. Sind denn Studenten anwesend? Mal kurz Hand hoch. Okay, sind nicht ganz so viele. Wer von euch hat an der Uni irgendwas über Lizenzen in der Vorlesung gelernt? Boah, krass, das sind sogar ein paar. Das ist ja super. Ja, also ich bin kein Anwalt. Was ich erzähle, wird jetzt auch nur sehr kurz sein und ist auch nicht Legal Advice. Also wer irgendwer zeigt dann auf mich. Aber die Kurzfassung von so der ganzen Open-Source-Geschichte ist, also ist schon mal sehr gut, dass es da auch tatsächlich an der Uni Inhalt findet. Naja, also es gibt im Prinzip, die Lizenzen teilen sich so ein bisschen auf in Lizenzen, die einem die Prescriptive, also die einem sehr, sehr genau vorschreiben, was man mit dem Code machen kann und darf. Das wäre dann halt sowas wie GPL, AGPL und Freunde und dann halt die einem sehr, sehr viele Freiheiten geben, sowas wie MIT, BSD. Dann müsst ihr euch halt immer Gedanken machen, was verlangt diese Lizenz, was gibt die mir für Rechte und was sind da für Pflichten. Also viele Lizenzen haben halt die Pflicht, irgendwie dem Originalautor den zu nennen. Gibt's das berühmte Copyleft? Also wenn ich jetzt Code davon verwende, muss ich das unter einer kompatiblen Lizenz veröffentlichen. Wie sieht's mit Patenten aus? Und das wird halt sehr spaßig, wenn man sich so eine von den neueren Programmiersprachen anfasst und was weiß ich machen, ja, NPX Create React App und habe instant 500 Dependencies. Eigentlich müsste ich halt mal schauen, was ist alles da an Lizenzen drin und ist das alles miteinander kompatibel. Wenn man ein Projekt startet, würde ich empfehlen, mal so auf Seiten zu schauen wie Choose a License. Da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene, die einem Kurzfassungen geben. Aber dummerweise ist das auch alles nicht Legal Advice. Und da kann man auch wirklich Bücher wälzen. Und da kann man sehr, sehr viel Energie rein investieren. Ich würde auch empfehlen, immer in das Ökosystem zu schauen. Also inzwischen hat sich so rauskristallisiert, dass diverse Ökosysteme präferieren immer eine Sorte Lizenz. Und es ist dann oft gar nicht so übel, sowas Ähnliches zu wählen. Das vermeidet einem langfristig Probleme. Und Lizenzänderungen, oh Gott, lass da lieber die Finger von. Das ist schon relativ, das ist sehr stressig, weil das auch von der Juristik abhängt. Ja, und so ein anderes Ding, was man oft was sich empfiehlt als Maintainer zu können, woran viele halt nicht denken, ist so das eigene Projekt populär machen. man kann ein sehr populäres Projekt machen, indem man das perfekte Projekt macht, das irgendeinen super tollen Use Case abdeckt. Nur, ja, so die Open Source Welt gibt es jetzt inzwischen seit so langsam 30 Jahren. Und ich würde sagen, die ganzen Low-Hanging Fruits, die sind so langsam abgegrast. Und Curl gibt's halt schon. Und SQLite gibt's halt auch schon. Und ich will jetzt keinem sagen, versucht dieses Tool zu bauen, aber die Chancen sind leider nicht so super hoch. Das heißt, ihr werdet halt auch Marketing machen müssen. Und das bedeutet halt auch, dass man mal Tutorials schreibt. Also wenn ich hingehe und mir ein Projekt und überlege, will ich ein Projekt nutzen, und ich mache die README auf und da steht drinne Testing Tool for Distros und sonst nichts oder auch kein Tutorial, dann gehe ich auch meistens weiter weg. Und es bedeutet halt auch, immer mal zu Konferenzen zu gehen und Lightning Talks zu geben. Das ist leider alles ein unglaublich langsamer Prozess und die Nutzer kommen vielleicht und vielleicht kommen sie halt auch leider nicht, weil es dann doch zu nischig ist oder vielleicht doch nicht zu einfach verwenden ist, aber man muss da auch was tun. Also von selber kommen die Leute nicht. Nur weil ihr irgendwas auf GitHub schiebt, findet das, die Chancen, dass das jemand findet, die sind leider relativ begrenzt. Und ja, Dokumentation, die hilft immer. Aber warum, ihr könnt jetzt sagen, ja gut, aber warum brauche ich ein populäres Projekt? So, naja, dann stackt mein Use Case ab, es ist Open Source, ist doch schön. Und da ist halt sinnvoll, sich mal zu überlegen, wo kriege ich einen Contributors her? Da gibt es den schönen Contributor-Funnel, das hat der Autor von Brew mal formuliert, Mike McQuaid. Und zwar der Folgendes gesagt, ja, ich habe erstmal meine Userbasis und tendenziell rekrutiere ich meine Contributor aus meinen Usern und irgendwann werden aus meinen Contributern vielleicht auch Maintainer. Und wenn man jetzt mehr Hilfe bei seinem Projekt haben möchte, empfiehlt es sich halt, ist halt der einfachste Schritt, ich kriege mehr User. Also wenn ihr angenommen, ich mache aus jedem tausendsten Nutzer einen Contributor, vermutlich ist die Zahl nicht so hoch, vermutlich wird es viel geringer sein. Und ich habe jetzt eine Userbasis von 100 Leuten, dann brauche ich mich halt nicht wundern, dass ich keine Contributor kriege. Und darum ist es halt sinnvoll, die Leute so anlocken zu können, indem man einfach die Userbasis vergrößert. Und da muss man halt das Projekt irgendwie populärer machen. Ja, und dann empfiehlt sich es auch mal zu schauen, wie kriege ich denn die Leute jetzt konkret gehookt. Da gab es mal vor schon x Jahren eine sehr schöne Studie von Mozilla. Da gibt es jetzt diesen folgenden sehr, sehr schlimm aussehenden Graphen, wo auf der X-Achse, das ist da hat man verschiedene Faktoren. Und was für einen Einfluss haben die darauf, dass die Leute weiter zu einem Projekt beitragen wollen? Und da sieht man eigentlich, dass die meisten Sachen haben irgendwie einen positiven Impact. Aber interessanterweise, den größten positiven Impact hat der, was die Studie als Perceived Future Impact hat. Also die Leute waren anscheinend in dieser Mozilla-Studie sehr motiviert, weiter beizutragen, wenn sie eine klare Vision hatten, wie sie selber konkret diesem Projekt weiterhelfen können. Und was da überhaupt keinen Einfluss hatte, was sie in der Vergangenheit erreicht hatten. Das fand ich persönlich sehr faszinierend und das bedeutet halt auch, wenn ich meine Contributoren motivieren will, muss ich denen halt direkt irgendwas vorschmeißen. Was könnt ihr hier konkret an diesem Projekt ändern? Gebt denen eine Vision, was sie damit machen können. Und halt nicht, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, sondern was sie in der Zukunft erreichen können. Ja, Vision hatten wir schon. Dann weiterhin noch, wenn das Onboarding in die Community sehr smooth war und sehr gut funktioniert hat, dann motiviert ihr das tendenziell auch sehr, weiter irgendwie zu so einem Projekt, da die Leute noch reinzukriegen. Und was noch diese Studie ebenfalls ergeben hat, ist, vor allem bei First-Time-Contributions, wenn Leute zu eurem Projekt zuerst beitragen, ist es sehr, sehr wichtig, schnell darauf zu reagieren. Also am besten innerhalb von 24 Stunden. Und sei es ein, hey, sorry, ich bin im Urlaub, ich guck's mir in der Woche an. Wenn irgendwer so einen ersten Patch hinschickt und ihr guckt da nach einer Woche erst drauf und schreibt dann ein Review, die Chancen stehen leider sehr, sehr, sehr schlecht, dass die Leute überhaupt irgendwie dann noch dran denken werden, weil die sind dann schon längst einfach weitergegangen, so ja, das interessiert die sowieso nicht, ist mir egal. Nur wirklich die Allerhärtesten werden dann nochmal drauf schauen und das ist leider sehr, sehr selten und da muss man drum kämpfen. Und noch ein weiterer Tipp ist, wenn jemand tatsächlich so seine First-Time-Contribution durchgekriegt hat, versucht die Leute zu mentoren, versucht denen irgendwie zu helfen, dass sie es durchkriegen und sobald die es gemacht haben, schmeißt denen noch irgendwas zu. Weil bei vielen passiert so, die schmeißen einmal eine Contribution hin und dann ist irgendwie so ein bisschen auch manchmal die Luft raus oder die Motivation weg oder sie wissen nicht direkt, was sie machen können und dann sie direkt ihnen noch irgendwas geben, was sie machen könnten. Ja, und wenn man jetzt seine Community hat oder seine Kontributoren, ist halt auch immer gut, sich zu überlegen, warum machen die das? Weil manche machen es halt aus ideologischen Gründen, manche machen es aus altruistischen Gründen, manche machen das auch einfach, weil es Spaß macht, manche machen es, weil sie es gut finden für andere, manche machen es für ihren Lebenslauf. Die machen es für die Community oder zum Lernen oder halt der klassische Scratch Your Own Itch für die Karriere oder weil sie dafür bezahlt werden. Das ist jetzt eine sehr lange Liste. Mal könnt ihr euch fragen, habe ich mir das ausgedacht? Nee, das ist auch aus einem anderen Paper. Das ist dann auch in den Slides verlinkt, falls euch das interessiert. Aber das Spannende daran war, die haben sich angeschaut, wie verändert sich das mit der Zeit, bevor ihr versucht, hier diesen hässlichen Graphen irgendwie zu untangeln. Die Takeaway-Message ist im Prinzip, dass bei vielen steigen dann tendenziell so die Sachen für ich mach's für die Community, ich mach's aus Spaß, ich mach's, weil mir an dem Projekt viel liegt. Das ist so tendenziell die Sachen, wie sich so die Motivation mit der Zeit entwickelt. Die anderen verschwinden jetzt nicht, aber daher ist es halt sehr wichtig, dass die Community auch tatsächlich gut funktioniert und dass sich die Leute dort wohlfühlen. Und dafür empfiehlt sich eben, ein gutes Zusammensein zu haben. Und ich weiß, Codes of Conduct sind in gewissen Kreisen auch so ein bisschen, haben da einen schlechten Ruf, aber es empfiehlt sich schon in der Community mal niederzuschreiben, wie wollen wir, dass wir uns gegenüber verhalten. Und diesen Code of Conduct nicht nur runterschreiben, sondern auch das ganze Ding leben. Wenn ich jetzt mir einfach irgend so ein Ding nehme, schmeiß das in ein Repo und da steht drinne, seid bitte nett zueinander und dann schreibe ich aber jeden zweiten, du bist ein Vollidiot, dann ist das Papier oder beziehungsweise die Screentime einfach nicht wert. Es empfiehlt sich auch immer sehr für One Place for Everything zu haben, also ein Bug-Tracker, nicht zwei, ein Forum, nicht drei, eine Mailingliste. Wenn man Chat-Plattformen, ich weiß, es gibt irgendwie so gefühlt sechs verschiedene Chat-Plattformen, auf denen man sein kann. Und nicht jeder will auf Matrix sein, nicht jeder will auf Discord sein, aber dann nehmt euch bitte ein Matrix und bridge das zu allem. Und habt nicht fünf disconnected places, weil ihr als Maintainer seid dann, müsst eigentlich auf allen nachschauen, was ist denn da los? Und wenn da irgendwer mit einer Frage kommt, wollt ihr halt auch schnell antworten. Und wenn das in fünf verschiedenen Chatrooms ist, das wird irgendwann anstrengend. Und dokumentiert auch vor allem Prozesse, weil in vielen Communities ist es halt auch so, dass sind viele Sachen so dokumentiert in einem Hive-Mind. Und man macht halt Dinge auf irgendeine Sorte, aber es steht nicht unbedingt konkret da, wieso, warum. Und dann kommt irgendwer Neues rein und macht es halt anders. Und ich will nicht sagen falsch, weil die Person kann ja nicht wissen, dass es falsch ist und kriegt dann direkt auf den Deckel. Und die kommt dann halt auch nicht wieder. Und wenn ihr das irgendwie niederschreibt und am besten auch automatisiert durchsetzen könnt, dann hilft das immer sehr. Und seid einfach als Maintainer da. Und eure Aufgabe ist es, eurer den Leuten die Möglichkeit zu geben, beizutragen, falls ihr Beiträge wollt. Wenn nicht, dann ja, dann ist das Ganze ja auch mehr oder weniger sinnlos. Aber wenn halt ihr ein First-Time-Contributor kommt und versucht, irgendeinen Bug zu fixen, natürlich könnt ihr das in einem Zehntel der Zeit lösen. Aber wenn ihr halt das Doppelte an Zeit da rein investiert und diesen First-Time-Contributor helft, dann sind die Chancen, dass diese Person bleibt, viel größer und ihr habt potenziell einen Maintainer. So, aber was halt unschön ist, sobald ihr mehr als zwei Leute habt, wird es irgendwann Knatsch geben. Das ist dummerweise so eine Regel. Und das Problem ist halt, wenn ihr dann irgendwie so einen Bad Actor habt und der Apfel einmal anfängt zu verrotten, dann wird er halt auch überspringen. Und wenn ihr, und an irgendeinem Punkt müsst ihr halt dummerweise auch sagen, ja, sorry, aber so kannst du ja einfach nicht so kannst du ja nicht mit Leuten umgehen. Und wenn du das weitermachst, dann fliegst du raus. Das tut immer weh. Das ist auch als tendenziell denkt man immer so als Techie, ja, ich muss ja so, ich rede mit meinem Computer und mit Menschen nicht, aber das ist halt Pustekuchen, das stellt man relativ schnell fest, das ist auch in der Firma so, aber da hat man halt eine Human Resources Abteilung und in einer, und hier so in Open Source nicht unbedingt. Es empfiehlt sich auch, wenn man irgendwie Regeln hat, Regeln möglichst automatisch zu enforcen. Das ist jetzt tendenziell bei Code Reviews oder sowas wichtig, weil oder hilfreich, weil wenn der Computer Nein sagt, dann wird das viel, viel schneller akzeptiert, als wenn der Mensch Nein sagt. Also für die, die schon mal irgendwie so Go, bei Go irgendwie Beiträge gemacht haben, ich habe noch nie einen Go-Pull-Request gesehen, wo über Styling und Formatting diskutiert wurde. Bei C und C++, ja. Und der Hintergrund ist halt, Go hat von Anfang an gesagt, ja, ihr formatiert euren Code mit GoFMT. Und das haben alle instant akzeptiert, weil Maschine sagt so. Und wenn man das anders formatiert und dann sagt GoFMT, nee, bitte nicht, ja, Computer sagt nein, okay, Computer hat recht. Manchmal diskutieren dann die Leute, die Harten diskutieren dann manchmal trotzdem, aber der Großteil der Leute macht das nicht, nur passt halt auch hier auf, ihr könnt auch soziale Probleme nicht mit Technologie lösen. Also wenn es euch auf den Keks geht, dass Leute irgendeine Sorte Sprache verwenden und ihr wollt halt nicht, dass sie Blacklist, Whitelist verwenden und dann installiert ihr euch einen Slackbot, der den die ganze Zeit auf den Keks geht, damit werdet ihr das Problem auch nicht lösen. Die werden dann vielleicht einfach gehen, ist auch zu einem gewissen Maße eine Lösung, aber ja, Technologie kann soziale Probleme nicht lösen. Und was ich auch schon angedeutet habe, ist, passt auf euch auf und bleibt halt irgendwie eurer ursprünglichen Motivation treu. Also wenn ihr das aus Spaß gemacht habt und irgendwann wird es einfach nur zur Pflicht, dann und ihr müsst euch dazu zwingen, es ist in Ordnung zu sagen, ich habe das aus Spaß gemacht, ich möchte das nicht mehr tun. Das ist schwierig, in die Falle bin ich auch selber getreten, tritt auch vermutlich fast jeder mal rein, aber da muss man auch einfach irgendwann sagen, ja, nee, Ende Gelände. Es gibt genügend Leute, da muss halt irgendwer anderes hin, weil ihr müsst eure oberste Priorität bleiben und wenn ihr an dem Projekt ausbrennt, da habt ihr auch keinen Gefallen getan. Es ist nicht so, dass am Ende des Tages, wenn ihr in irgendeinem Afterlife, falls ihr an sowas glaubt, steht, dass euch dann ein Heiliger Geist dafür danken wird, dass ihr euch da dreimal ausgebrannt habt. Also passt da auf euch auf. Und das bedeutet halt auch immer mal Nein zu sagen. Und halt, wenn Leute einem Features geben, die man vielleicht nicht haben möchte und die man dann sich dann kümmern müsste, es ist halt okay zu sagen, nein, mein Projekt hat diesen Scope und das werde ich jetzt einfach nicht nehmen. Und das muss man halt auch mit der Zeit lernen, dass man da nicht der Featureitis verfällt. Und so eine andere Sache ist auch, dass man die Dinge so ein bisschen lernt, leicht zu nehmen und sie nicht persönlich zu nehmen. Das ist sehr schwierig, das sagt sich immer sehr leicht. Ich hatte mal das Glück, mit Daniel Stenberg, dem Autor von Curl, zu reden. Und der kriegt natürlich unglaublich viele Bug-Reports, teilweise auch sehr, sehr wilde, teilweise auch Todesdrohungen von Leuten, die meinen, sie haben, Curl hat sein Leben vernichtet oder so. Das ist echt wild, steht alles online, könnt ihr euch mal durchlesen. Ich habe ihn mal gefragt, so, ja, wie kommst du damit zurecht? Und er so, ja, also, ja, it doesn't bother me that much. Und ich denke mir so, zu dem Zeitpunkt hatte ich mit sowas sehr zu kämpfen. Ich dachte mir, ja, vielen Dank, was kann ich mit diesem Tipp machen? Nur das Problem ist, das ist halt, es ist wie viele Sachen einfach eine Trainingssache. Man muss dann einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, da geht jetzt die Welt halt auch nicht dran unter, wenn du meinst, dein Bug wäre so super wichtig. Und man hat halt auch einfach Zeit. Also es empfiehlt sich auch bei Open Source, ihr seid halt nicht unbedingt in einer großen Eile. Und ihr könnt euch die Zeit nehmen für euer Projekt. Und ihr könnt euch die wenn euch da irgendwer einen Bug zuschickt, natürlich ist diese Person sauer und möchte das jetzt sofort gefixt haben. Aber wenn ihr gerade Stress habt, dann könnt ihr da, das kann auch eine Woche warten. Es kann auch vielleicht einen Monat warten. Wenn es jetzt vielleicht Shellshock ist, okay, dann das war dringend, aber die Zahl dieser wirklich superkritischen Bugs, die kann man selbst in den letzten 10 Jahren an einer Hand abzählen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass euch das trifft. Also am Ende des Tages geht die Welt nicht unter, wenn man da irgendwas nicht tut. Und manchmal sind die Sachen dann doch nicht so extrem dringend gewesen. Und da kommt man dann halt auch so zu der Geschichte, dass man so Feedback in Open Source, das ist immer so eine schöne Sache, weil an sich ist halt irgendwie, man sagt halt immer so, ja, Feedback, das ist schon ein Geschenk, was man kriegt und was man nehmen sollte. Und es ist immer sinnvoll, Feedback einfach hinzunehmen und nicht unbedingt dann instant mit den Leuten anzufangen zu diskutieren, nur dass der Nachteil ist eben, wenn man Feedback kriegt, ist es so das typische, ja, das geht nicht und das ist doof und mach das mal, oder man kriegt halt auch einfach nur zirp zirp gar nichts und stellt dann plötzlich fest, so, oh, mein Projekt, das nutzen ja irgendwie plötzlich 10.000 Leute, warum habt ihr nichts gesagt? Und der Nachteil vor allem an negativen Feedback ist, wenn das Einzige ist, was man kriegt, weil es, auch wenn sich das in den letzten Jahren so ein wenig gebessert hat, so richtig viel positives Feedback kriegt man oft nicht. Meistens sagen einem dann halt Leute, ja, geht nicht. Und halt nur negatives Feedback macht einen auf Dauer dann schon kaputt und da muss man sich halt einfach eine harte Haut wachsen lassen. Das ist leider so richtig das Einzige, was man geben kann. Und wenn man selber irgendwie Leuten Feedback gibt, das ist halt meistens bei Code-Reviews, es passiert relativ selten, dass man wirklich Leuten so persönliches Feedback zu der Person geben kann, aber bei Code-Reviews ist es immer empfehlenswert, sehr sachlich zu bleiben und halt, ja, wir haben da ein sehr schlechtes Beispiel, Linus Torvalds Rants auf den Mailinglisten sind berühmt, so macht's halt bitte nicht, das ist schon sehr schlecht, kritisiert den Code, aber nicht unbedingt die Person und eben konstruktiv bleiben und positiv bleiben und eben aus eigenem Gesichtspunkt zu reden. Danke, das hat echt noch niemanden umgebracht, also hab noch von keinem einzigen Fall gehört. Es wäre schon einfach nur mal, selbst auch bei einem Bug-Report halt trotzdem mal zu sagen, ja, danke für die Library, ich habe da ein Problem. Aber das setzt schon mal eine viel positivere Atmosphäre. Und wenn ihr jetzt meint, das ist alles sehr schrecklich, weil jetzt endet es doch ein bisschen negativ, es ist halt trotzdem noch sehr viel Spaß und man lernt sehr viel. Aber wie gesagt, bleibt dabei, solange es Spaß bleibt. Und bleibt so lange dabei, solange es für euch irgendwie sinnvoll ist. Sei es als Nutzer, sei es als Bezahlung, wenn ihr das Glück habt, sei es als irgendwas. Für die Slides, ich habe hier noch die ganzen Sachen, die ich unter anderem, aus denen ich mal zitiert habe. Also wer sich mehr so eine Geschichte von einem Open Source Maintainer durchlesen möchte, empfehle ich auf jeden Fall Uncurled von Daniel Stenberg. Und dann ansonsten sind hier noch die Sachen, die ich zitiert habe, drinne. Die Slides sind hier. Und das ist der Link zu den Slides, falls das irgendwer haben möchte. Da sind die ganzen URLs drinne. Und haben es geschafft. Es gibt sogar noch Zeit für Fragen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Das war recht, also eben mir hat er total gut gefallen. Du hast mir echt aus der Seele rausgesprochen und schön allgemein gehalten. Ich bin selber Maintainer bei einigen Projekten und teilweise kriege ich irgendwie Pull-Requests rein, wo man sich so denkt, okay, bei dir ist irgendwie Hopfen und Malz irgendwie verloren. Du hast das Projekt gar nicht verstanden, willst hier ein super kompliziertes Feature reinbringen und schreist noch die ganze Zeit nach Hilfe, 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 mach mal ein Review, helf mir, dieses Feature zu entwickeln. Genau, wie würdest du mit so einer Person umgehen?
Es kommt drauf an, willst du dieses Feature haben?
Das klingt nicht verkehrt, das Feature. Man selber hat vielleicht nicht damit so zu tun, mit diesem Feature, aber klingt erstmal nicht verkehrt. Aber ist halt ein großes Feature und wie gesagt, Person, Hopfen und Malz verloren. Also ich hatte mich da echt schwer getan mit der Kommunikation. Vielleicht hast du da einen Tipp.
Ja, also ich meine, was du versuchen kannst, ist der, wenn das Feature irgendwie so irgendwelche Redesigns braucht, du kannst halt erstmal versuchen, der Person vielleicht vorzuschlagen, so ja, schau mal, das ist schon relativ kompliziert. Versuch's vielleicht aufzusplitten in so kleinere Sachen. Üblicherweise zieht ja sowas einen Rattenschwanz hinter sich her, dass du denen dann sagst, ja, schau mal, das ist jetzt echt groß und splitte wirklich mal nur diesen einen kleinen Teil aus und mach das erstmal als Pull Request. Du kannst auch versuchen, die vielleicht in One-on-One-Chat zu kriegen, falls ihr da irgendwie einen IRC oder Matrix oder sowas habt und mal mit denen konkret zu reden. Manchmal, also es gibt natürlich Leute, die coden schon sehr interessant oder die machen das halt erst seit sehr kurzer Zeit und da empfiehlt sich dann halt den Versuchen, diplomatisch beizubringen, dass du das, dass das noch nicht so richtig deinen Qualitätsstandards entspricht, aber du das gerne hättest und du ihnen beibringen möchtest, wie du das in das Projekt reinbringst und halt immer am Ball bleiben und sie erstmal so über kleinere Brotkrumen zu diesem großen Ding hinzulotsen. Wenn sich halt wirklich zeigt, das ist irgendwie so ein Hothead und die coden dir dann irgendwas Schlimmes zusammen und eigentlich willst du es nicht haben, dann kannst du halt auch sagen, sorry, aber das wollen wir jetzt doch so nicht haben. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht empfehlen würde, wäre das irgendwie zu nehmen und selber neu zu coden. Das wird dann auch nicht wirklich helfen. Also ich würde am ehesten empfehlen, versuch's aufzusplitten in kleinere Teile und die Leute so über kleinere Tasks in das Projekt reinzuführen, aber ihnen das Ding offen lassen und ihnen dann halt sagen, sobald wir das machen, wir machen das, das, das und das, überlegst du ja Sachen, die sie vorher machen können und wie kriegen wir das, dass wir dann am Ende dieses eine Feature wirklich reinkriegen. Da hinten gibt es noch eine.
Ja, was für Beispiele kennst du denn von Software, die jetzt Open Source ist, technisch, aber die ja quasi keine Beiträge akzeptiert von anderen Leuten?
Also ich will jetzt nicht so dir direkt mit dem Finger auf Projekte zeigen, aber Single Vendor Open Source, gib das mal bei Google ein, da gibt es schon einige. Also es gibt da so eine Firma, die mal Open Source gemacht hat, das jetzt nicht mehr tut. Die hatte so ein Infrastructure as Code Projekt und das war eine Zeit lang auch für Contributions gesperrt. Allerdings weil sie einfach überlastet waren. Aber ich habe auch schon ein paar andere Projekte gesehen, wo es die waren theoretisch offen. Aber ich will jetzt nicht so mit, das sind die Bösen, aber das gibt's schon. Also Es gibt schon Projekte, da kommt man, da kriegt man eventuell irgendwann mal schon einen Pull-Request rein, aber man merkt schon, dass nur das Core-Team wirklich priorisiert wird und alles andere wird einfach liegen gelassen.
Danke für den Vortrag. Gibt es Beispiele für besonders positive Communities, wo man vielleicht mal reinschauen kann, um zu gucken, wie es vielleicht, wie die genannten Punkte, wie Leute miteinander umgehen oder wie so Code of Conduct, wie das positiv ausgelebt wird?
Also ich würde sagen, Curl ist relativ gut, ist allerdings eher ein sehr, sehr klassisches Projekt. Ansonsten, was wirklich so Onboarding und sehr auf Inklusion und sehr auf irgendwie mal freundlich miteinander umgehen, da geben sich fast alle CNCF-Projekte Mühe. Also Kubernetes und alles, was da irgendwie um sich rumschwirrt, die geben sich da relativ viel Mühe. Die haben, glaube ich, auch tatsächlich inzwischen irgendwie so weekly oder monthly Calls und alternieren da zum Beispiel halt auch Zeitzonen, machen da solche Geschichten. Also das würde ich sagen, die sind da doch relativ positiv.
Danke.
Ich denke, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich.
Vielen Dank, dass ihr hier wart, trotz der späten Stunde. Und lasst euch nicht von Open Source abschrecken.